Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Wussten Sie eigentlich, wie viele Psalmen vom verheißenen Messias sprechen? Nein? Das umfangreiche Werk von Norbert Lied mit dem Titel Messianische Psalmen nimmt Sie mit hinein in die hochinteressante Prophetie der Psalmen im Alten Testament und lässt uns staunen über deren exakte Erfüllung. Unentbehrlich für jeden, der sich für Prophetie interessiert. Hören Sie selbst, was diese Psalmen über Jesus und Israel zu sagen haben. Heute hören Sie die Auslegung über den Psalm 34. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Die himmlische Berufung. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und rettete mich aus allen meinen Ängsten. Die auf ihn blicken, werden strahlen, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er rettet sie. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Junge Löwen leiden Not und Hunger, aber die den Herrn suchen, müssen nichts Gutes entbehren. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Wenn jene rufen, so hört der Herr und rettet sie aus all ihrer Bedrängnis. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Einleitung. Das ist ja wahnsinnig, was hier abgeht. Wir alle kennen den etwas saloppen Ausdruck wahnsinnig, den man gebraucht, um zu betonen, was einen in Erstaunen und Begeisterung versetzt oder was man menschlich ganz einfach nicht erklären kann. In gewisser Weise trifft das auch auf Psalm 34 zu. David verstellt sich, von Angst und Unsicherheit getrieben als Wahnsinniger, doch das Eingreifen Gottes, das er erfährt, sprengt alle menschlichen Möglichkeiten und versetzt ihn in Erstaunen. Außerdem versteht es der Heilige Geist, die Worte Davids prophetisch auf Jesus Christus anzuwenden. Somit wird ein Psalm, der mit wahnsinnig beginnt, am Ende ein Triumph für den Gesalbten. Der messianische Bezug. In diesem Psalm finden wir die Hinweise auf den Messias Israels, Jesus Christus, in den Versen 20 bis 21. Wir lesen dort, der gerechte Jesus muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Damit ist die Auferstehung gemeint. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Die Grundlage dieser Aussage bildet die Anordnung Gottes zum Schlachten des Passahlammes. Wir lesen in 2. Mose 12, Vers 46, in einem Haus soll man es essen, Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus hinaustragen, und kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Etwa 1000 Jahre nach dieser prophetischen Aussage Davids haben wir die Erfüllung in dem, was unmittelbar nach dem Tod des Herrn am Kreuz auf Golgatha geschah. Wir lesen in Johannes 19 die Verse 33 bis 37. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der das gesehen hat, der hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit ihr glaubt. Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagte eine andere Schrift: Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Die Gebeine des Passahlammes mussten im Blick auf Jesus bewahrt bleiben. A. Die Knochen des Passahlammes durften nicht zerbrochen werden, weil dies ein Hinweis auf das Lamm Gottes sein sollte. Als Christus 1500 Jahre später am Kreuz starb und Gott dafür sorgte, dass man ihm die Knochen nicht brach, bekamen die Juden damit einen weiteren Beweis, dass Jesus das wahre Passahlamm ist. Denn dass der Messias tatsächlich wie ein Lamm sein würde, sagte der Prophet Jesaja deutlich. Daher wurde Jesaja 53 im frühen Judentum klar als messianisch gedeutet. Wir lesen in Vers 7: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und Johannes der Täufer bezeugte, als er Jesus auf sich zukommen sah, in Johannes Kapitel 1, Vers 29: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Dies bekräftigte er wenig später noch ein zweites Mal. Wir lesen in Johannes 1, die Verse 35 und 36. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er: Siehe, das Lamm Gottes. Es war damals durchaus üblich, den Gekreuzigten die Beinknochen zu brechen, damit sie schneller sterben konnten. Dass man das bei Jesus nicht tat, war also etwas Unübliches und beweist nicht nur die Zuverlässigkeit biblischer Prophetie, sondern auch das, was Jesus für die Juden und die ganze Welt geworden ist: das Opferlamm Gottes, das Passahlamm. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus, sagt uns 1. Korinther 5, Vers 7. Welch erdrückender Beweis das war, macht die Tatsache deutlich, dass es gerade die Juden waren, die Pilatus darum baten, den Gekreuzigten die Knochen zu zerschlagen, wie das üblich war. Wir lesen in Johannes 19 die Verse 31 bis 33. Weil es Rüsttag war, jener Sabbat war nämlich ein hoher Festtag, baten die Juden nun Pilatus, damit die Leichname nicht während des Sabbats am Kreuz blieben, dass ihnen die Beine zerschlagen und sie herabgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine, ebenso dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Nun mussten diese Juden also miterleben, dass ihm, den sie als Verbrecher verurteilt hatten, die Knochen, wie beim Passahlamm ohne Fehl, nicht zerschlagen wurden. Hätten sie hier nicht unweigerlich an das Passahlamm denken und sich fragen müssen: Sollte Johannes der Täufer recht gehabt haben? Sollte Jesaja von ihm gesprochen haben? Sollte David ihn gemeint haben? Ist er dieser Gerechte, von dem David sprach? Sollte das Passahlamm, das Mose prophetisch einsetzte, ein Hinweis auf ihn gewesen sein? B. Seine Gebeine mussten bewahrt bleiben, weil die Herrschaft Jesu nicht zerbrochen, sondern lediglich im Blick auf Israel unterbrochen werden kann. Jesus ist der ewige Messias auf dem Thron Davids. Seine Herrschaft unterliegt keinem Zerbruch. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass Saul mit Öl aus einer Ölflasche gesalbt wurde, die zerbrechlich war. So sagt uns 1. Samuel 10, Vers 1, wogegen David mit Öl aus einem Horn aus Knochen gesalbt wurde, das zerbrechlich war, sagt uns 1. Samuel 16, Vers 13. Nach dem schrecklichen Tod Sauls klagt David in 2. Samuel 1, Kapitel 21, ihr Berge zu Gilboa, es müsse weder Tau noch regnen auf euch, noch Äcker sein, davon heb Opfer kommen. Denn da selbst ist den Helden ihr Schild abgeschlagen, zerbrochen, der Schild Sauls, als wäre er nicht gesalbt mit Öl. Die Herrschaft und das Königreich Jesu können nicht zerbrochen werden. Sie werden ewig aufrechterhalten bleiben. Während alle Reiche zerbrechen, denken wir an die Statue, die Nebukadnezar im Traum sah in Daniel 2, wird das Reich Jesu in Ewigkeit fortbestehen. Wir lesen in Daniel Kapitel 2, die Verse 34 bis 35. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber und Gold miteinander zermalmt. Und sie wurden wie Spreu auf den Sommertennen, und der Wind verwehte sie, so dass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Gustav Heinemann hat einmal gesagt, die Reiche dieser Welt gehen, Jesus Christus kommt. Das Ganze hat deshalb auch einen ermahnenden Aspekt. Wir lesen in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 17, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das Folgende ist nicht gerade ermutigend, aber es entspricht der nüchternen Realität. Alles in dieser Welt ist zerbrechlich. Jede glückliche Ehe wird durch die Bitterkeit des Todes eines Tages wieder schmerzlich getrennt. Jedes Eigentum wird zerbröckeln. Jedes Haus wird einmal einstürzen. Jeder irdische Schatz wird an Wert verlieren. Jede Existenz wird untergehen. Jedes Imperium wird zerbersten und jedes Reich zerschellen. Jedes junge Leben wird alt. Jedes Gesicht bekommt eines Tages Falten und jeder gelenkige Körper wird steif und bedarf schließlich einer Stütze. Schauen wir nur einmal die Ruinen ehemaliger Schlösser, Herrensitze und Burgen an und lassen Sprüche 27, Vers 24 sprechen. Denn nicht ewig reicht der Vorrat, und währt etwa eine Krone von Generation zu Generation? Wir müssen mit dem Gedanken leben, dass wir nichts Bleibendes besitzen, es sei denn, wir haben Jesus. Einzig und allein das Reich Jesu bleibt in Ewigkeit. Es veraltert nicht und wird immerfort bestehen. Wohl dem, der seine Heimat bei ihm hat. Lesen Sie Matthäus 7, Vers 24 und die folgende und vergleichen Sie das Haus, das auf Sand gebaut wurde, welches die Welt darstellt, und das Haus, das auf den Felsen gebaut wurde, das symbolisch für Jesus steht. Über die Wiederkunft Jesu heißt es in Daniel 7, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Vergleichen Sie dazu auch die Verse 13 und 14, ebenso Daniel 2, die Verse 44 bis 45 und Lukas Kapitel 1, Vers 33. Mit anderen Worten, sein Königtum wird nie zerbrochen. C. Seine Gebeine mussten bewahrt bleiben, weil die Macht Jesu nicht gebrochen werden kann. Den beiden Männern aber, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, wurden die Knochen zerbrochen. Sie verloren Kraft, Macht und Einfluss. Ihre Knochen wurden zerbrochen, weil sie Sünder waren. Die Macht der Könige von Juda zerbrach wegen ihres Ungehorsams und ihrer Sünde. Darum klagt Jeremia in Jeremia 50, Vers 17, Israel ist ein versprengtes Schaf, Löwen haben es verscheucht. Zuerst hat es der König von Assyrien gefressen, und nun zuletzt hat Nebukadnezar, der König von Babel, seine Knochen zermalmt. Vergleichen Sie dazu auch Jeremia 8, die Verse 1 bis 3. Jesus wurden die Knochen nicht zerbrochen. Die Löwen konnten Jesus nichts anhaben, denn er war ohne Sünde, gleich dem unfehlbaren Passahlamm, an welchem kein Makel sein durfte. Psalm 34, die Verse 20 bis 21 sagen: Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus allem rettet ihn der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Jesus ist für uns gestorben, aber seine Macht konnte nicht gebrochen werden. Er ist aus den Toten auferstanden. Nach seiner Auferstehung kam er zu seinen Jüngern und sprach, nachzulesen in Matthäus 28, Vers 18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. D. Seine Gebeine mussten auch deshalb bewahrt bleiben, weil es sich erfüllen muss, dass Israel sehen wird, in welchen es gestochen hat. Dem Herrn Jesus wurde in die Seite gestochen, nicht nur zum Beweis dafür, dass er wirklich tot war. Das hatte man ja bereits festgestellt, wie wir in Johannes 19 die Verse 33 und 34 und die folgenden lesen können. Vergleichen Sie dazu auch 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 6 bis 8. Sondern auch, damit sich die göttliche Weissagung des Propheten Sacharja erfüllte, aus Sacharja 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Diese Weissagung wurde dadurch vollendet, dass die Knochen Jesu nicht gebrochen wurden, dass man ihm aber in die Seite stach. Denn das, was Gott fernstehende römische Soldaten taten, erfüllte eine 500 Jahre zuvor gegebene Prophetie. Diesen unmittelbaren Zusammenhang, die Bewahrung seiner Gebeine, die Prophezeiung Davids, und das Stechen in seine Seite, die Prophezeiung Sacharjas, bringt der Apostel Johannes in Johannes 19, die Verse 36 bis 37 in Einklang, wenn er schreibt: Denn dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Knochen soll ihm zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift: Sie werden den ansehen, welchen sie durchstochen haben. Die Gebeine des Passahlammes mussten im Blick auf Israel bewahrt bleiben. Jesus ist in Person das fleischgewordene Wort Gottes. Er trägt gemäß Offenbarung 19, Vers 13 den Namen das Wort Gottes. Jesus sagte einmal bezüglich der Heiligen Schrift in Johannes 10, Vers 35, Die Schrift kann doch nicht gebrochen werden. Alles muss sich erfüllen, so auch die ewige Herrschaft Jesu über Israel. Sie unterliegt keinem Zerbruch, er leidet keinen Abbruch, sondern nur einen Unterbruch. Ein Beispiel möge dies veranschaulichen. Wenn man eine Radiosendung hört, kann es vorkommen, dass diese durch eine Verkehrsnachricht unterbrochen wird. Nach diesem Einschub wird die gewählte Sendung fortgesetzt. Sie ist nicht abgebrochen. Als ein Engel Maria die Geburt Jesu ankündigte, sprach er zu ihr: Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, Vers 32 und 33. Zumal Jesu Herrschaft und Macht nicht zerbrochen werden können, kann auch die Zukunft Israels nicht gebrochen werden. Sagen uns Jeremia 31, die Verse 35 bis 37. Eher zerbrechen die Reiche der Nationen. Der heidnische Moabiterkönig Balak wollte Israel durch Bileam verfluchen lassen. Das gelang ihm aber nicht. Im Gegenteil, Bileam segnete das Volk Israel dreimal. Sein dritter Segensspruch lautete: Gott hat ihn, Jakob bzw. Israel, aus Ägypten geführt. Seine Kraft ist wie die eines Büffels. Er wird die Heiden, seine Widersacher, fressen und ihre Gebeine zermalmen und sie mit seinen Pfeilen niederstrecken. Er kauert sich nieder, um zu lagern wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufwecken? Gesegnet sei, wer dich segnet, und verflucht, wer dich verflucht. 4. Mose 24, die Verse 8 und 9. Die Gebeine der heidnischen Widersacher Israels werden zermalmt. Israel aber wird bewahrt bleiben. Dabei ist Israel im Blick auf den Messias selbst wie ein Löwe, der seine Beute zerreißt. Das ist eine ernste Warnung für alle Nationen. Denn es heißt nicht umsonst in Psalm 34, die Verse 22 und 23, den Gottlosen wird das Böse töten, und die den Gerechten hassen, müssen es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Die Bibel gibt uns hierzu eine eindrückliche Illustration. Der Prophet Daniel wurde von seinen Gegnern beneidet, gehasst und verleumdet. Sie brachten den Mederkönig Darius durch eine böswillige Intrige sogar dazu, Daniel in die Löwengrube werfen zu lassen. Daniel versinnbildlicht hier prophetisch den Überrest Israels, der während der großen Trübsal dem Herrn vertrauen wird. In Daniel Kapitel 6, die Verse 20 bis 25 lesen wir: Beim Anbruch der Morgenröte aber stand der König auf und begab sich rasch zur Löwengrube. Und als er sich der Grube näherte, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Der König begann und sprach zu Daniel: Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich von den Löwen retten können? Da sprach Daniel zu dem König: O König, mögest du ewig leben. Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den Rachen der Löwen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten. Weil vor ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch dir gegenüber, o König, nichts Böses verübt habe. Da wurde der König sehr froh und befahl Daniel, aus der Grube heraufzuziehen. Als man aber Daniel aus der Grube heraufgebracht hatte, fand sich keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da befahl der König, jene Männer herbeizuholen, die Daniel verleumdet hatten. Und man warf sie in die Löwengrube, sie, ihre Kinder und Frauen. Und ehe sie noch den Boden der Grube berührten, waren die Löwen schon über sie hergefallen und zermalmten ihnen alle Gebeine. Israels Zukunft ist gesichert in dem Passahlamm, Jesus Christus, dem kein Knochen zerbrochen werden durfte. Die Gebeine des Passahlammes mussten im Blick auf die Gemeinde Jesu bewahrt bleiben. Die Knochen sind ein Bild für Stärke und Kraft. Ein Körper besteht aus vielen Knochen und Gliedern, die den ganzen Körper zusammenhalten. Wenn zum Beispiel ein stützender Knochen bricht, knickt der Körper ein, weil er keinen Halt mehr hat. Die Gemeinde ist ein geistlicher Leib, der Leib Christi auf Erden. Dieser Leib, die Gemeinde, wird vollkommen bewahrt werden. Die Pforten der Hölle können ihn nicht überwältigen. Niemand, der wirklich zur Gemeinde gehört, wird verloren gehen. Wir lesen in Psalm 34, Vers 21: Er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Das bezieht sich in erster Linie auf den physischen Leib Jesu, aber in geistlichem Sinn auch auf die Seinen, die sein geistlicher Leib sind. Wir lesen in Epheser 5, Vers 30: Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Jesus sagt über alle, die zu ihm gehören, etwas Ähnliches wie David über den Leib Jesu. Johannes 6, Vers 39 sagt: Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Die Gemeinde ist, wird und bleibt in Christus bewahrt. Der Judasbrief sagt in Vers 1: Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott dem Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und Judas Vers 24 sagt: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Bewahrung der Gläubigen, das ist der Grundton des 34. Psalms. Es ist eine zwölffache Bewahrung. Erstens, sie werden vor Menschen bewahrt. Dies sagen uns die Verse 1 und 2. Zweitens, sie werden in Ängsten bewahrt. Vers 5. Drittens, sie werden in Hoffnung bewahrt. Vers 6. Viertens, sie werden bei Mangel bewahrt. Vers 7. Fünftens, sie werden im Herrn bewahrt. Vers 8. Sechstens, sie werden durch seine Freundlichkeit bewahrt. Vers 9. Siebtens, sie werden in Nöten bewahrt. Die Verse 10 und 11. Achtens, sie werden durch Gehorsam bewahrt. Die Verse 12 bis 15. Neuntens, sie werden durch Gebetserhörung bewahrt. Die Verse 16 und 18. Zehntens, sie werden in Zerschlagenheit bewahrt, denn wer zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes ist, wird nicht untergehen, sagt uns Vers 19. Elftens, sie werden in Leid und Unrecht bewahrt, Vers 20. Und zwölftens, sie werden im Tod bewahrt, sagt uns Vers 23. Wer sein Vertrauen auf den Herrn Jesus setzt, wird es nie bereuen. Psalm 34, Vers 23 sagt, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die auf ihn vertrauen, werden es nicht zu büßen haben. Frage an uns alle, wollen wir dem Herrn vertrauen?
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Sie hörten die Auslegung von Psalm 34 aus dem Buch Messianische Psalmen von Norbert Lied. Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.